Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es gibt eine Postkarte, die hängt schon ganz lange bei mir in meinem Arbeitszimmer. Sie ist als nächstes zu sehen. In schwarzer Nacht, auf schwarzem Stein, eine schwarze Ameise. Gott sieht sie. In schwarzer Nacht, auf schwarzem Stein, eine schwarze Ameise, Gott sieht sie. Ja, so ist das. Gott sieht es und so haben wir das dann auch immer wieder in der Bibel durch verschiedene Texte und auch Ereignisse. Im Psalm 33 heißt es, Vers 13, du siehst alle Menschenkinder. Oder im Psalm 139, wo davon die Rede ist, wohin soll ich fliehen vor dir, Herr? Du siehst alle meine Wege. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, Psalm 139. Und so dann auch in den Sprüchen, Kapitel 15, die Augen des Herrn sind an allen Orten, sie schauen auf Gute und sie schauen auf Böse. Und hat Gott auch die Hirten gesehen zu Weihnachten auf dem dunklen Feld in der dunklen Nacht? Die Hirten unscheinbar, die hatten nicht eine Warnweste an oder sowas. Und Gott hat sie gesehen, hat sie nicht übersehen. Es war ihm wichtig, sie anzusprechen, die sonst vielleicht von vielen übersehen worden. So hat Gott, nein, Jesus, den Nathanael gesehen, an einer Stelle, wo Nathanael dachte, das kann doch nicht sein. Nathanael sitzt unter einem Baum und betet oder denkt über etwas nach und dann kommen zwei, die schon mit Jesus mitgehen und kommen zu ihm und sagen, wir haben den Messias gefunden. Und er sagt, woher soll er kommen? Aus Nazareth. Was? Da sagt er, aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Aber du musst mitkommen. Und dann kommt Nathanael mit und dann steht er vor Jesus und da sagt Jesus zu ihm, ich habe dich schon gesehen, als du unter dem Feigenbaum gebetet hast. Wieso? Kannst du mich einfach so sehen? Da wurde der Zachäus nicht übersehen. Zachäus, der eigentlich irgendwo im Baum so ein bisschen unscheinbar im Hintergrund bleiben wollte. Dieser Oberzöllner, der von den Leuten gar nicht so beliebt war, weil er selber die Leute ständig übers Ohr gehauen hat. Und da hat Gott auch ihn nicht übersehen. Da hat Jesus auch ihn nicht übersehen, dass er sagt, okay, das ist irgend so ein Ganove, den lasse ich da mal, sondern ich kümmere mich um die anderen. Nein, den, der eigentlich gar nicht auf dem guten Weg war. Aber der neugierig war auf Jesus selbst. Oben im Baum. Und dann sieht er hinauf, als er an dieser Stelle kommt und sagt, Zachäus, steig eilend herab, ich will heute bei dir zu Gast sein. Ich weiß nicht, was bei ihm alles dann vor sich ging. Er wurde entdeckt, war das Freude oder war das peinlich? Jesus will zu ihm kommen. Auf jeden Fall war es sehr überraschend, dass Jesus bei ihm stehen bleibt. So hat Gott auch den Petrus im dunklen Gefängnis nicht übersehen. Zweimal wird uns berichtet, Apostelgeschichte 5 und Apostelgeschichte 12, wie in der Nacht ein Engel kommt und die Türen aufschließt, die Wachen bleiben schlafend und er wird befreit. Einmal dachte er selber, es ist nur ein Traum, er kneift sich in die Wange, bin ich wirklich hier auf dieser Straße jetzt frei? Der Engel ist wieder weg nachher. Gott hat ihn nicht übersehen in dieser dunklen Zelle, wo er um Jesu Willen gefangen genommen wurde. Paulus ist unterwegs, um in Damaskus Christen zu verhaften. Er ist sich zielsicher mit seinem Brief, den er bekommen hat, mit Brief und Siegel, dass er die Christen verhaften darf und nach Jerusalem bringen darf zur Verurteilung, ob Haft oder sogar Hinrichtung. Und er ist stolz darauf. Und auf diesem Weg nach Damaskus sieht ihn Jesus und begegnet ihm. Und es ist ja wie ein helles Licht. Meistens heißt es ja viel vom Pferd, davon steht gar nichts in der Bibel, aber jedenfalls fiel er zu Boden. Und wer bist du, wer bist du? Und er sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus. Jesus lässt auch diesen, der ihn verfolgt und seine Gemeinde verfolgt, nicht einfach irgendwo seinen Weg laufen, sondern er sieht ihn auch ganz genau und hat seine Wege genauso im Blick. Und Paulus erlebt das noch einmal an einer anderen Stelle. Es ist stockfinster. 14 Tage, viele Tage ist es stockfinster, und zwar auf dem Meer, im Boot, im Schiff, als er nach Rom segeln sollte. Und als Gefangener. Und die Sonne geht nicht auf. Die Seeleute haben auch schon aufgegeben zu essen und so weiter. Sie denken, das ist das letzte Stündchen, das ist die letzte Zeit. Und da bekommt er von Jesus noch einmal eine Zusage: Ich werde dich nach Rom bringen. Du wirst nicht umkommen. Und dann geht er hoch zu den Matrosen und sagt: Esst etwas, denn es wird weitergehen. Trinkt etwas, es wird weitergehen. Und dann legt sich später der Sturm, es wird wieder hell. Jesus hat ihn nicht übersehen, dort auf dem dunklen Meer, in dem dunklen Getose, wo alle schon aufgegeben hatten. Und Jesus hat auch den Jona nicht übersehen, der auch in einem Seesturm vor Gott fliehen will. Wieder jemand, der gar nicht mit Gott lebt. Es geht nicht darum, wenn du mit ihm lebst, dann ist Jesus bei dir und sieht dich, der sieht jeden. In den Sprüchen heißt es auch doch schon so, die Guten und die Bösen, er sieht alle. Und er ist auf der Flucht und dann wird er über Bord geworfen, weil er sagt, ich bin es, der an dem Seesturm so schuld ist, und Gott sieht ihn dort und holt ihn aus der Kajüte sozusagen raus, aus der Koje, und dann wird er ins Meer geworfen. Dort übersieht ihn Gott auch nicht, und er wird von einem Wal geschluckt, und dann 3 Tage ist er in diesem Wal und betet, und Gott sieht ihn dort in diesem Wal, und dann wird er wieder an Land ausgespuckt und geht doch nach Ninive. Und Gott sieht auch die Hagar. Hagar, die Magd von Sarah, die den Ismael geboren hat, weil das die Sarah so wollte. Sarah und Abraham hatten in hohem Alter noch kein Kind. Und dann sagte Sarah, dann schlaf doch mit meiner Magd. Und weil sie in meinem Schoß das Kind zur Welt bringen wird, wird es mein Kind sein, der Ismael. Aber dann gab es nur Probleme, als nachher tatsächlich Sarah auch ein eigenes Kind bekam. Und dann der Isaak mit Ismael in Spannung war, und dann sagte Sarah, schick sie weg. Schick die Hagar weg, sagte sie zu Abraham, in die Wüste. Abraham fiel es schwer, weil es auch sein Kind war. Und er schickte sie aber in die Wüste, und dort waren sie so viel wie am Verdursten. Sie hat das Kind zur Seite gelegt, heißt es dann, und wollte nicht sehen, wie es jetzt stirbt. Und sie hat gebetet. Und dann hat Gott ihr einen Trost geschickt und sagt, ich bin da. Gott hat sie gesehen, dort in dieser Wüste, einsam irgendwo. Und dann hat er die Augen geöffnet, dass eine Wasserquelle da ist, und sie konnten Wasser trinken, sie konnten weiter auf den Weg gehen. Sie haben beide überlebt. Und dann sagt Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich nicht übersieht. Das steht im 1. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Und dieser Satz der Hagar, dieses Bekenntnis, dieser erleichternde Satz, du bist ein Gott, der mich doch gesehen hat, ist die Jahreslosung. Diese Jahreslosung kommt in eine Situation, wo es gar nicht so gut geht. Das ist nicht einfach so, wir leben locker dahin unseren Glauben und du bist ein Gott, der mich sieht, und schön. sondern du bist an der Grenze deines noch Glaubens können. Du hast eigentlich schon aufgegeben. Und da hinein kann dann dieses Bekenntnis kommen, du bist ein Gott, der mich sieht, der mich nicht übersieht. Oswald Chambers sagte einmal, Glaube heißt nicht, Gott zu sehen, aber zu wissen, dass Gott mich sieht. Glaube heißt nicht, dass ich Gott sehen müsste, aber ich weiß, dass Gott mich sieht. Das ist Glaube. Gott sieht dich, wenn du in einer Prüfung sitzt, wenn du aufgeregt bist, wenn du auf dem Weg dorthin bist, auch da schon. Er sieht dich auch die Nacht vorher, wenn es eine große Prüfung ist und du vielleicht schlecht schlafen kannst. Das sieht er. Er sieht dich, wenn du in einem Operationssaal liegst. Der sieht die Ärzte dabei. Er sieht dich, wie du vorher vorbereitet wirst auf die Narkose, wie du die Vorgespräche alle hast. Er sieht dich jeweils. Es ist nicht so, du sitzt jetzt da und Jesus, ja okay, der ist auch noch irgendwo. Gott sieht dich, wo du die vielen kleinen Handgriffe tust, die andere übersehen und das tut dir vielleicht manchmal sogar weh. Dies und jenes hast du wieder getan. Hat es einer gesehen? Nein. Er hat es gesehen. Doch. Gott, der Schöpfer, der himmlische Vater, der hat es gesehen. Er sieht das alles, was du tust. Und wo du alleine gelassen wirst, weil du anders denkst, weil du anders lebst, wo dich Freunde im Stich gelassen hast und du vielleicht gerade alleine dastehst. Du bist dann aber nicht alleine, er sieht das. Er sieht das, wo du in deiner Familie den Glauben alleine leben musst. Dann bist du da nicht alleine, sondern er sieht das auch und weiß darum. Er sieht uns in unserer Wohnung. Wie leben wir zu Hause? Wie geben wir uns zu Hause? Und wie leben wir unseren Glauben zu Hause? Das sieht er. Er sieht uns in unserer Firma, wie wir unsere Arbeit tun, wie wir mit den Kollegen umgehen und wie andere unseren Glauben erleben, auch dort, wo wir arbeiten. Egal, ob sie gerade ein offenes Herz haben oder nicht. Jesus hat auch gepredigt und die Leute waren sehr unterschiedlich, haben auch sehr unterschiedlich reagiert. Manchmal sind wir müde, unseren Glauben noch zu leben und sagen, es nützt doch alles nichts an dieser Stelle, ich meine, unseren Glauben zeugnishaft zu leben. Wir wollen nicht den Glauben aufgeben, aber will ich weiterhin ein Zeugnis sein? Jesus hat weiter gepredigt, obwohl auch da die Leute nicht einfach gehört haben. Selbst wenn Jesus am Arbeitsplatz begegnen würde oder in der Nachbarschaft, würden nicht plötzlich alle gläubig werden. Er sieht und liest auch das Buch, was du gerade liest. Er liest mit. Er sieht auch den Film, den du gerade siehst. Er sieht jeden Film mit, den du siehst. Es möge ein Film sein, den du mit ihm sehen kannst. Nicht, wo du sagst, geh mal lieber heute raus. Er sieht die Bilder, die du gerade im Internet ansiehst. Da gibt es sehr Verschiedenes. Und er sieht auch und liest auch die Texte, die du über Handy schreibst und die du weitergibst. Er sieht das. So klein wie der Text dort ist, er kann es trotzdem mitsehen und mitlesen. Was schreibst du da? Was gibst du da weiter? Er sieht nicht nur das, was äußerlich abläuft, und er sieht uns auch nicht nur äußerlich, sondern er sieht genauso in uns hinein. Er sieht in unser Herz, was wir fühlen und was wir glauben. Er sieht in unsere Gedanken, was wir denken und was wir planen. Jesus sagt es in der Bergpredigt wiederholt, der Vater sieht in das Verborgene. Der Vater sieht in das Verborgene. Und das kann nur er. Wir Menschen können das nicht. Und manchmal würden wir vielleicht erschrecken auch, weil wir Menschen nur Menschen sind. Und was der andere da gerade denkt oder wo er gerade mit seinen Gedanken ist oder was alles so ist. Er weiß es aber. Er sieht auch das junge, kleine Leben im Mutterleib. Auch all die, die nicht geboren werden durften, sondern abgetrieben wurden, für ihn sind sie nicht einfach weg. Er hat sie alle gesehen und sieht sie weiter. Ja, er sieht uns ja schon, bevor wir geboren wurden, Psalm 139. Er sieht uns schon, bevor wir geboren wurden. Und er sieht mich auch, wenn ich in einer Kette von Versagen stecke. Das war bei Abraham, Sarah, Isaak und Ismael und der Hagar so. Das war eine Kette von Versagen. Von Sarah und von Abraham und dann auch, dass die beiden nicht miteinander klarkamen, Isaak und Ismael. Und dass sie dann weggeschickt wurden und auch Hagar, die dann auch hochmütig wurde gegenüber Sarah, so heißt es ja auch. Jeder hatte da keine reine Weste. Und trotzdem hat dann Gott nicht gesagt, jetzt gucke ich weg. Es reicht mir, sondern er hat hingesehen. Er sieht, wer auf ihn hört und wer nicht. Und er lässt ihn nicht, und es lässt ihn nicht kalt, wenn Menschen nicht auf ihn hören, wenn sie weghören, wenn sie ihn überhören. Als Jesus die Menschen in Jerusalem sah, solche Menschen, die weggehört haben, da weinte er. Wenn unser Herr, unser himmlischer Vater, Menschen sieht, die weghören, die ihn überhören, dann weint er auch noch heute, denke ich.
Aber einfach nicht verbunden. Also, dass es hier klinkert, ist.
Und so wird es bis heute sein, auch bei aller Gottlosigkeit in unserem Land oder bei den falschen Göttern, denen man nachgeht, wo man meint, anderes ist viel wichtiger als der himmlische Vater. Oder andere Götter sind doch genauso wichtig. Ist doch alles das Gleiche. Er wird weinen. So wie Jesus geweint hat, als er die Menschen gesehen hat in Jerusalem, die nicht hören. Gott sieht mich. Bin ich dafür dankbar und sage, schön, dass er mich sieht? Oder ist mir das peinlich oder ist mir das ein Problem? Vielleicht mischt sich das sogar in unserem Leben, in unserem Alltag. Das hängt zuerst natürlich davon ab, in welcher Beziehung ich mit ihm lebe. Lebe ich mit ihm, vertraue ich ihm, dann wird es für mich was Schönes sein, dass er mich sieht. Ignoriere ich ihn, dann wird es ein Problem sein, dass er mich sieht, dann will ich das doch gar nicht. Oder gibt es Momente in meinem Leben, wo ich erschrecke und sage, das hast du ja auch gesehen. Mir als Kind, ich hatte sehr zeitig den christlichen Glauben kennengelernt, auch sehr zeitig meine persönliche Entscheidung getroffen, mit Jesus zu leben. Und als Kind war mir das noch viel klarer so. Das hat Jesus mitgesehen. Hilfe. Wir Erwachsenen können das manchmal so wegschieben einfach. Da ist schon wieder das Nächste. Aber wir sollten an dieser Stelle das so klar empfinden und immer wissen. Er sieht das. Egal, ob ich auf guten oder bösen Wege bin. In der Kunst ist ein Symbol, das können wir jetzt mal sehen, für Gott entstanden, das an dieses Sehen Gottes erinnern soll. Ein Auge in einem Dreieck, das Dreieck steht für die Dreieinigkeit Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Erstmal findet es man auf einem Gemälde 1525. 1525 gab es ein erstes Mal ein Gemälde mit diesem Auge und diesem Dreieck. Dann 1677 ist es in einem Altar zu sehen, im Kloster Springborn. Und 1683 kommt es auf eine deutsche Medaille, dieses Symbol, 1690 auf eine englische Medaille. Ich habe diese Jahreszahlen genannt, weil es taucht immer wieder diese Frage auf, ist dieses Symbol okay, weil die Freimaurerei ebenfalls das Symbol benutzt und dann noch anders ein bisschen ausschmückt. Und die Freimaurerei verträgt sich nicht einfach so mit unserem christlichen Glauben. Aber die erste Darstellung im christlichen Glauben ist ein schlichtes Symbol und ist kein Gottesbild. Und sie taucht auch als dieses Symbol ca. 250 Jahre vor dem auch, wo die Freimaurerei das benutzt. Sie benutzt das frühestens 1772, seitdem erst. Und jedes Symbol kann missbraucht werden. Auch das Kreuz wird missbraucht als Symbol. Wir wollen dieses Symbol als Erinnerung nehmen, wenn wir es irgendwo sehen, dass Gott uns nicht aus den Augen verliert und dass er uns nicht übersieht. Der Vater, der Sohn und der Geist. Daran will uns dieses Symbol erinnern. Am Schluss will ich einfach eine Frage stellen, die ein Stück andersrum ist. Sehen wir auch die anderen, die um uns drumherum sind, oder sehen wir nur uns selbst? Übersehen wir sie? Sehen wir sie, wie Gott sie sieht? Sie sind sein Geschöpf. Und Jesus hat sich für sie geopfert am Kreuz. Und ohne Jesus sind sie verloren, wenn sie nicht Jesus kennen. Und Gott hat viel Geduld mit ihnen. Sehen wir sie, wie Gott sie sieht? Und übersehen wir sie nicht? Denn Gott übersieht sie auch nicht. All die um uns herum. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.